Tiki-Taka, der La Liga-Podcast mit Nils Kern von Real Total und Alex Troika von Barca Welt.
Ja, nicht nur in Deutschland war heute eigentlich Alarmtag, wobei auf meinem Handy kam jetzt keine Benachrichtigung. Egal, auch in Spanien war Alarm angesagt. Trainerbeben in Spanien, will ich es mal bezeichnen. Luis Enrique Martinez Garcia ist Geschichte. Sein Nachfolger steht mehr oder weniger schon fest, ist schon da irgendwie. Und ja, Alex hat es anders formuliert. Wir sind unverhofft zurück, also Tiki-Taka ist unverhofft schnell zurück, weil auch die Spanier schon früher zurück sind in der Heimat als erwartet. Oder wie hattest du das gesagt, Alex?
Ja, servus. Das wäre meine Anmoderation gewesen. Wir sind zurück. Hätten wir nicht gedacht, dass wir so schnell wieder aufnehmen, weil wir auch nicht gedacht hätten, dass im Achtelfinale schon Schluss ist für Spanien und vor allem, dass auch schon Schluss ist für Luis Enrique. Ich jetzt eher also vor der WM logischerweise hätte ich es eher andersrum getippt, also dass es ein bisschen weiter geht und sei es wenigstens ins Viertelfinale und dass Luis Enrique seinen Vertrag verlängert, denn der ist ja just nach der WM ausgelaufen oder wäre ausgelaufen, muss man jetzt sagen. Ja. Und dann hätte ich schon gedacht, naja, der Weg, der eingeschlagen wurde, ist zufriedenstellend erfolgreich und er wird weitergeführt, aber nee, genau das Gegenteil trat ein. Also ja, sehr, sehr unverhofft, sehr überraschend und dementsprechend gibt es für uns einiges zu besprechen.
Ja, das kam heute mehr oder weniger überraschend. Die Marke hatte ja schon heute, oder es wurde ja direkt nach dem WM aus, gab es natürlich viel Kritik und viele haben gemeint, da hätte er doch mal den und den mitgenommen. Das werden wir alles hier nach und nach bereden. Die Marke hatte, wie gesagt, dann auch direkt schon eben Nachfolger Luis de la Fuente mit ins Spiel gebracht, den jetzt nicht mehr U21-Nationalmannschaftstrainer von Spanien, der wird jetzt, muss dann eben noch am Montag bestätigt werden, bla. Das gibt's heute zu bereden, warum das aus, warum auch Spanien überhaupt rausgeflogen ist und ja, wie überraschend, also mich hat's heute in dem Fall überrascht, weil ich gerade irgendwie mit Luis lag, Luis hat auf mir geschlafen, auf einmal kommt die Meldung, habe ich schnell am Handy die ganze Mitteilung getippt bei Real Total, um auch nochmal generell zu recherchieren, wie ist das jetzt alles zustande gekommen, wie war das mit seinem Vertrag, wie ist es jetzt mit dem Nachfolger, ja, war ein wilder Tag bisher und jetzt ist eben noch ein bisschen Zeit für Tiki-Taka, du musst eh bald los zum Training, deswegen wird das hier nur ein Quickie, liebe Leute, aber wir fangen mal an, Alex, vielleicht mit dem letzten Spiel von Spanien, bei uns hatten schon viele getippt, dass auch Marokko für die Überraschung sorgen kann, dass Marokko weiterkommen wird. Natürlich haben die eine geile Truppe mit Hakimi, Ziyech und so weiter, aber dass Spanien dann so ungefährlich sein würde mit wieder irgendwie über 75% Ballbesitz, war dann schon ein bisschen erschreckend, dass sie so wenig Chancen kreiert haben, dass es dann trotzdem zu einem irgendwie verdienten ausgekommen ist, oder? Wie hattest du das Spiel gesehen?
Ja, also dass es ein unbequemes Spiel werden würde vorab, war klar, denn Marokko hat ja nicht umsonst die Gruppe gewonnen, hat ja nur ein Gegentor kassiert gehabt und das war ein Eigentor im letzten Spiel gegen Kanada, dass die bis an die Haarspitzen motiviert sind. Sie hatten ja viele Marokkaner im Stadion, also Heimvorteil, wenn man so will. All das kommt ja zusammen und die Spanier waren natürlich auch ein bisschen angeschlagen durch dieses 1-2 gegen Japan. Das hat sie ja auch unerwartet getroffen. Von daher war es klar, das wird schwer werden. Aber dass sie dann ausscheiden und vor allem die Art und Weise, du hast es ja angesprochen, ohne wirkliche so richtig zwingende Torchance. Mhm. Klar, du hattest diesen Asensio-Chance, der ans Außennetz ging und in der letzten Sekunde den von Sarabia diese Chance, die an dem Außenpfosten. Die Gavi-Chance zähle ich ja nicht dazu, die war ja abseits. Ne? Und ja, die Ferran Torres, diese Doppelchance, also im Endeffekt in 120 Minuten zwei gefährliche Vorstöße, zwei Chancen. Und beide aus eher spitzen Winkel. Und bei beiden musste der Torwart nicht mal was machen. Also du hast den Torwart nicht mal geprüft, Bono. Ja, bei im Elfmeterschießen hast du ihn dann geprüft, aber nicht gut genug, so gesehen. Aber ja, worauf ich hinaus will, die Art und Weise fand ich schon auch sehr enttäuschend. Also noch enttäuschender als das Ausscheiden an sich fand ich wirklich die 120 Minuten, wie Spanien gespielt hat. Da muss ich ehrlich sein. Da habe ich mir mehr erhofft, zumindest mehr Torchancen, mehr Klarheit, mehr Biss im letzten Drittel, ne? mehr Angriffsschwung. Ja. Und dann kannst du natürlich immer mal einen Konter kassieren oder einen blöden Handelfmeter oder nach einem Standard oder whatever und dann kannst du ausscheiden. Das kann ja sowieso in K.O.-Spielen immer passieren, aber die Art und Weise, das hat mich fast schon am allermeisten enttäuscht, um ehrlich zu sein. Es war wirklich ein ideenloses Rumgeschiebe. Sie konnten diesen Riegel nicht knacken und nicht mal über 120 Minuten. Du hast ja nochmal 30 Minuten länger Zeit und trotzdem ist dir nichts eingefallen. Du hast Wechsel vorgenommen und alles blieb das gleiche, ideenlose. Das hat mich quasi negativ überrascht und enttäuscht.
Es sind ja fast alle reingekommen, also Morata, Fati, Nico Williams rein, dann wieder raus für den späteren Elfmeterschützen. hat irgendwie alles nichts gebracht, war mal wieder dieses typische Ketchup-Flaschen-Spanien. Die schütteln immer, wie gesagt, ihre 75% Ballbesitz. Gegen Costa Rica hat es geklappt mit 82%, da gab es die 7 Tore. Gegen Japan hat das eben nicht geklappt mit genauso vielen 82% Ballbesitz. Und jetzt gegen Marokko hat man auch mehr Ballbesitz, ein paar mehr Abschlüsse eigentlich, aber irgendwie hatte Marokko am Ende dann doch den höheren XG und so weiter und war einfach mehr da auf dem Platz und hat mehr Feuer gezeigt und dann eben auch im Elfmeterschießen vielleicht mehr Wille, mehr Konzentration, mehr Fokus gehabt. Und wenn dann irgendwie drei Spanier allesamt verschießen, ja, dann ist es schwer, das irgendwie noch schön zu reden. Und so kam dann eben das Ausscheiden von der Selección raus aus der Weltmeisterschaft. Und dann eben jetzt ein paar Tage später ist auch für den Trainer Schluss. Und ja, wir haben ja auch schon über das Deutschland ausgesprochen. Da macht der Trainer eben weiter oder hat mehr oder weniger das Vertrauen bekommen. Da sind eher andere Positionen hinterfragt worden und hat sich jetzt was geändert mit Bierhoff und Co. Flick darf weitermachen. Ist das dann jetzt überhaupt vergleichbar? Spanien und Deutschland, ist es dann gut, dass dort weitergemacht wird und hier nicht? Oder hättest du es eher anders gesehen? Was meinst du da?
Ich fand einen schönen Tweet, habe ich gesehen, von einem Kollegen, der geschrieben hat, warte mal, ich muss ihn kurz aufrufen, damit ich hier keinen Quatsch erzähle. Nacho Jiménez, ich glaube, das ist auf Twitter ein Sportjournalist, der das so formuliert: Die einen glauben weiter an ihr Projekt, also die Deutschen, und die anderen werfen bei der erstbesten Gelegenheit das Ganze über den Haufen, nämlich die Spanier. Und so kann man das schon auch sehen. Es gibt natürlich die Stimmen, die sagen, naja, eher Flick hätte eher gehen müssen oder hätte auch gehen müssen. Die Deutschen haben an ihn festgehalten, weil sie sagen, naja, da wurde was auf den Weg gebracht und es dauert halt, bis sich eine Mannschaft entwickelt und es war sein erstes Turnier, finde ich alles sehr einleuchtend. Aber genauso könnte man es auch auf Luis Enrique münzen, dass man sagt, auch wenn er natürlich schon länger da war und es war sein zweites Turnier, wenn man die Nations League, glaube ich, nicht mit einkalkuliert, ja, ne? Genau, EM war das erste, ja. Nations League, klar, kann man Turnier sehen, muss man nicht. Und jetzt eben die WM, also immerhin das zweite Turnier, zweieinhalbste Turnier. Aber er hat ja trotzdem was auf den Weg gebracht, die Mannschaft sehr verjüngt. Und es gibt sicherlich viele Stimmen, die sagen, man hätte dieses Projekt weiterführen müssen. Also da gibt es für und wider. Ich bin ja immer eher jemand, wenn du deinem Trainer vertraust, wenn du etwas auf den Weg bringst, dann dauert das. Das sieht man ja auch bei Xavi. Er ist ja auch jetzt das zweite Mal in Folge in der Champions League ausgeschieden. Das ist ja auch eine enorme Blamage, viel schlimmer als das Achtelfinale aus der Spanier. Aber im Verein sagt man sich eben, da wird ein Projekt angestoßen. Das dauert eben. Er verjüngt die Mannschaft, Neuzugänge. Und das dauert, bis du eben wieder zurück an die Weltspitze gelangst. Und das geht nicht von heute auf morgen. Und es gibt halt einfach mal, ja, Enttäuschungen zwischendurch oder eben Schlaglöcher auf dem Weg, auf deiner Straße sozusagen. Ne? Ja, die Spanier sehen das anders. Bei der ersten richtigen Enttäuschung, denn zuvor gab es ja noch keine, haben sie ihn direkt quasi rausgeworfen oder das beendet. Also ja. Wenn du bedenkst, sie sind bei der EM ja schon überraschend ins Halbfinale gekommen, würde ich sagen. Da waren sie ja nicht unbedingt Titelkandidat mit einer super jungen Mannschaft. Ne, neuer Torwart, Eric Garcia hinten drin, Pedri als 18-jähriger Stammspieler sofort. Das war ja keine Mannschaft, wo man gesagt hat, die sind Titelaspirant. Und dann kommen sie bis ins Halbfinale, spielen tollen Fußball und scheitern nur im Elfmeterschießen. WM-Quali als Erster geschafft, Nations League jeweils ins Halbfinale bei beiden Turnieren unter Luis Enrique. Das eine Mal im Finale gescheitert an Frankreich, auch nur wegen diesem komischen Abseits, falls du dich erinnerst. Also er hat sie auf einen richtigen Weg geführt und jetzt gab es eben diese eine Enttäuschung, wobei auch nur im Elfmeterschießen und sofort wird sich getrennt. Also es gibt, finde ich, schon auch die Argumentation, dass man sagt, man hat was Interessantes begonnen und man hätte diesen Weg vielleicht weitergehen sollen. Aber ja,
da gibt es jede Menge Argumente auf der einen und der anderen Seite. Ich hätte auch gedacht, dass das Vertrauen im Verband an Luis Enrique Martinez noch etwas höher ist, dass man vielleicht eher an ihm festhält, egal ob jetzt der Vertrag ausgelaufen wäre oder nicht, weil seine Art, sein Typ war ja schon bekannt, dass er so ein bisschen, ich will nicht sagen seine Macken hat, aber dass er eben speziell auf den Barca-Block vertraut, was ja an sich nicht verkehrt ist.
Ich glaube, du kannst ja auch auf seinen Bayern-Block. Kannst schon sagen, dass er Macken hat. Er ist ein schrulliger Typ, er ist eigen, ja, definitiv.
Und eben speziell eben auch eher seine Typenberuf, die ihn kennen, die seine Spielweise verstehen und dass deswegen auch es für Spieler wie Pellegrini, Inigo Martinez, Mikel Merino, Borja Iglesias, Iago Aspas, auch Ramos kam weg, dass es da eher schwierig werden würde, irgendwie zurückzukehren oder berufen zu werden. Das ist alles nicht überraschend. Natürlich ist da jetzt die Kritik hoch, hätte er mal noch den mitgenommen oder irgendwie das anders gemacht. Er steht irgendwie für dieses Tiki-Taka und das hat er damit auch maximalen Erfolg gehabt beim FC Barcelona. Und als er die Mannschaft, als er Spanien 2018 übernommen hat, gab es ja auch diese traurige WM 2018, Lopetegui frisch entlassen, hatte Hierro interimsmäßig übernommen und dann eben natürlich da den Umbruch mit eingeleitet. Und jetzt kann man immer noch sagen, dass da auch hier und da ein paar vielleicht zu alte Säulen waren, Busquets, Alba, Azpilicueta, aber auch hier gab es ja in jedem Spiel irgendwie was anderes, mal ein Llorente jetzt wieder rechts gewesen oder eben Gavi jetzt eingesetzt. Also eine Sprache war da, vielleicht am Ende natürlich zu viel Ballbesitz und zu wenig Gefahr, zu wenig Entscheidendes, zu wenig Zwingendes, aber so, das war doch an sich bekannt, dass das seine Art ist, dass das seine Taktik ist. Und ja, manche kritisieren dann auch, dass er immer noch auf seinen Schwiegersohn setzt, Ferran Torres, der vielleicht nicht hätte starten müssen, der jetzt glaube ich auch ein schlechtes Spiel, sehr schlechtes Spiel gemacht hat, weil er mit Luis Enriques Tochter zusammen ist. Aber das wird jetzt natürlich im Nachhinein nochmal ausgepackt. Also mein Take ist, Luis Enrique ist ein spezieller Typ, das wusste man im Verband, deswegen hätte ich gedacht, dass dann eben eher nochmal festgehalten wird. Aber nee, man versucht irgendwie den Umbruch jetzt anders vorzuführen, aber wir können gerne noch bei Luis Enrique bleiben.
Er und Rubiales sind ja eigentlich sehr, sehr eng miteinander, ne? Luis Enrique, ja, deswegen hätte ich gedacht, wenn der Präsident, der ja eh macht, was er will, Rubiales, und sei es Leute ausspionieren vermeintlich, der macht ja eigentlich eh, was er will. Von daher, wenn er, es ist ja quasi sein Trainer, er hat ihn ja auch zurückgeholt, nachdem seine Tochter verstorben ist, da war ja diese Auszeit, ne? Ja, genau. Und dann hat er gesagt, ja, das Amt ruht von ihm und sobald er wieder die mentale, psychologische Kraft hat, wieder einzusteigen, wird er sofort wieder die Nummer 1 sein in der Nationalmannschaft. Also ich glaube, die haben auch eine sehr, sehr enge Verbindung, deswegen umso überraschender, dass man quasi nochmal beim ersten, ja, bei der ersten Enttäuschung sofort sich trennt. Aber nochmal, andererseits, der mediale Druck ist natürlich auch groß. Also er hat wenig Fürsprecher, Luis Enrique, glaube ich, so im Gesamtspanien, also in der Öffentlichkeit, wie sie öffentliche Meinung ist. Öffentliche Meinung wird natürlich auch immer von Medien diktiert, logischerweise. Die sind ihm auch nicht so wohlgesonnen, vor allem die rund um Madrid und in Madrid, aus verschiedensten Gründen, also Pedrerol und er, glaube ich, die können sich seit 20 Jahren nicht leiden. Da gab es mal so ein Interview, da haben sie sich angeblafft, da war Luis Enrique noch Spieler. Da hat er irgendwie Luis Enrique Pedrerol bezichtet, so von wegen, dass er scheiß Fragen stellen würde oder so tendenziöse Fragen.
Hat
er
einen Kurs gemacht.
So. Und der andere sagt halt, ja, nee, ich mache ja nur meinen Job und so. Da gibt es so ein Video, da gibt es also Hintergründe, warum er in den Medien nicht so wohlgesonnen ist, die einfach auf tiefgründig sind, private Gründe haben. Ja. Aber ja, wenn der öffentliche Druck, der bestimmt halt dann auch oft die Handlung eines, in dem Fall Verbands. Und bei Deutschland war beispielsweise, wir hatten ja das Beispiel, der öffentliche Druck eher auf Bierhoff, nicht auf Flick. Ja. Und Bierhoff ist weg. Da kannst du jetzt auch argumentieren, ja, was hat denn Bierhoff mit dem schwachen Abschneiden zu tun? Weil das was anderes.
Oh, viel.
Ja, aber jetzt, ob der Süle jetzt einen Abseits aufhebt oder nicht, da kann ja der Bierhoff nichts dafür. So, wohingegen, wenn Eric Garcia einen Abseits aufhebt, kannst du sagen, ja, warum setzt Luis Enrique auf Eric Garcia und nicht auf Pau Torres jetzt als Beispiel? Ne? Also es hat ja keine sportlichen Gründe, was der Sportdirektor macht. Der wählt das Hotel aus und bestimmt 100 andere Sachen, aber sportlich hat er keinen Einfluss. Trotzdem war Bierhoff das Bauernopfer in Deutschland, weil da der mediale Druck eben auf seiner Person lag. Und in Spanien... Und
drittes schwaches Turnier in Folge.
Natürlich, aber der mediale Druck, das war ja mein Punkt, fokussiert sich in Deutschland auf Bierhoff. Und in Spanien ist es eben eher auf, oder nicht nur eher, sondern ganz klar auf Luis Enrique, weil er eben auch diesen Rückhalt nicht hat.
Ja, jetzt fragen sich vielleicht auch manche, ja, Spanien hat doch gar keinen. Ja, nee, von dem habe ich jetzt auch das erste Mal gehört, weil es gab natürlich dann heute die Pressemitteilung vom Verband von der RFEF und da ist dann ein José Francisco Molina, wurde da erwähnt, der Director Deportivo, der Sportdirektor. Und ja, ich habe mich ein bisschen an dieser Pressemitteilung gewundert, weil so richtig das Wort Entlassung, Beurlaubung, Rücktritt, was auch immer, kommt da nicht vor. Das ist eine sehr wohl und dankbar formulierte Pressemitteilung mit rund 100 Wörtern und alles schön. Und natürlich auch ist man beim Verband dankbar. Wie gesagt, Luis Enrique Martinez hat sie ins EM-Halbfinale geführt. Ich glaube, immer 2-3 Mal in die Nations League Final Four. Ob das jetzt eine Leistung ist, keine Ahnung. Deswegen war da jetzt, ist das jetzt kein, sind da jetzt keine harten Worte dabei. Wie gesagt, Rubiales und er verstehen sich ja gut. Und der Herr Molina hat da eben eher so diese Empfehlung gegeben, dass er gehen soll und dass es da jetzt zu einer Trennung kommen wird. War so ein bisschen wischiwaschi, aber kurz danach kam dann schon die andere Mitteilung, wozu wir dann später kommen. Du hattest das Thema gesagt, auch mit den Medien, deswegen hat ja auch Luis Enrique Martinez die letzten Wochen seinen Twitch-Stream gehabt, wo er auch öfter mal eben direkt mit den Fans kommunizieren will, um eben diesen Umweg über die Medien zu gehen, weil er eben auch, ich glaube, vor der PK gegen Marokko nochmal gesagt hat, so ein bisschen Abteilung, Attacke-mäßig von wegen, ihr zieht doch immer alles ins Negative oder zieht doch euch nur das Negative raus, deswegen sucht er den Kontakt direkt zu den Fans, damit die Aussagen, die er hat, damit nicht nur das Negative übernommen wird oder was weiß ich, wenn er über einen Spieler lobt, einen anderen Spieler kritisiert, geht es eher darum, wen er gerade kritisiert hat oder vielleicht irgendwas angedeutet hat. Also das war schon immer so ein bisschen auch, was Luis Enrique Martinez verfolgt hat, so nicht immer den medialen Rückhalt, natürlich auch von vielen Fans. Ich habe auch viel Häme gelesen, natürlich auf Twitter. Kann das auch teilweise verstehen. Mit allem war ich jetzt auch nicht einverstanden, aber gut, ich bin ja auch nur eine deutsche Kartoffel, also alles gut. Luis Enrique Martinez hat sich mittlerweile dann auch selbst geäußert. Via Twitter hat er auch ein paar Sätze ist er losgeworden. Das sind natürlich sehr dankbare Sätze, wo er unter anderem schreibt, wie schnell die Zeit vergangen ist, dass er super dankbar dafür ist, dass man ihn ja auch ein zweites Mal zurückgeholt hat, eben aufgrund seiner Tochter im Jahr 2019. Er hat sich bei allen bedankt und schreibt dazu auch sehr, sehr löblich von wegen, sorry, dass ich euch nicht noch mehr helfen konnte. Und dann gab es noch einen kleinen Seitenhieb, genau wieder das mediale Thema. Was die Nationalmannschaft braucht, ist Unterstützung in jeder Art und Weise, damit De La Fuente alles erreicht. Also auch da wieder der Wink gegen die Medien von wegen, hey, nicht ganz so viel Kritik vielleicht, auch gegen manche Fans einfach Apoyo für die Selección. Und ja, was meinst du?
Ja, genau da an dem Satz oder an dem Wort Apoyo, also Apoyo. Unterstützung, Support, merkst du schon, dass er eben jenen aus der Öffentlichkeit nicht hatte und dass er das auch ganz klar zwischen den Zeilen natürlich, aber so ein bisschen kritisiert oder ja den Spiegel vorhält, so der Öffentlichkeit zu verwegen, unterstützt doch bitte wenigstens den anderen, wenn ihr es schon bei mir nicht getan habt. Das glaube ich, kann man aus den Zahlen ganz klar, Zeilen ganz klar rauslesen. Nochmal, er hatte nicht so die Presse auf seiner Seite, das war aber. Also das gehört auch zu ihm. Er war noch nie so jemand, der so gut mit der Presse konnte, immer ein bisschen vorsichtig unterwegs, mochte oftmals nicht, wie manche Zeitungen Aussagen verdrehen oder generell, ne, welches Bild sie malen von Aussagen von ihm oder generell die Berichterstattung. Und das ist auch deswegen, hat er Twitch gesagt, weil er sagt, da kann ich ungefiltert mit der Öffentlichkeit, also mit den Fans, mit den Supportern reden, da kann ich das sagen, solange ich will, so, und da kommt es so rüber, wie ich es sage und nicht eben verzerrt mit Zitaten oder eben, dass man irgendwie den Bericht so oder so tendenziös dreht. Auch deswegen hat er Twitch gemacht, aber das zeigt ja schon auf, ne? Irgendwo ist dann quasi ein Misstrauen gegenüber der Presse, sonst würdest du es ja nicht machen. Und deswegen sage ich ja, er war das Bauernopfer, wenn man so will, oder er hatte diesen Rückhalt nicht und dann fällt es natürlich einer Sportdirektive, einem Verband dann leichter, sich zu trennen. Du hast es Wischiwaschi übrigens genannt, naja, du musst ja nicht schreiben, wir entlassen ihn, denn sein Vertrag ist ja ausgelaufen. Er hatte ja nur Vertrag bis nach der WM, dementsprechend musst du ja nicht, also wird er ja nicht mal entlassen, sondern einfach nur der Vertrag wird nicht verlängert und man trennt sich.
Auch das stand ja da nicht so wirklich.
Ja, aber es ist ja in dem Moment, wo der Vertrag ausläuft auf dem Papier, ist ja klar, dass du, ist ja wurscht, was drinsteht, ist er hat keinen Vertrag mehr in 2 Wochen.
Naja.
Und dementsprechend ist es dann einfach eine einvernehmliche Trennung oder wir machen nicht weiter mit ihm. Ja. Das wurde ja so kommuniziert und deswegen,
Es gab keine Zweifel an der Schlussfolgerung dieser Mitteilung, dass eben Luis Enriques Zeit jetzt in Spanien beendet ist, dass er jetzt erstmal wieder auf dem Markt ist oder was auch immer. Und kurze Zeit später, wenige Minuten später, kam eben die zweite Pressemitteilung. Auch die ist irgendwo interessant erwähnenswert, weil das ist ja fast schon bürokratische Sache. Also auch da ging es darum, von wegen Sportdirektor José Francisco Molina hat Luis Rubiales dem Präsidenten einen Kandidaten empfohlen und das ist eben Luis de la Fuente, ja, ein weiterer Luis, der ist bisher der U21-Trainer gewesen und noch vieles mehr, machen wir gleich detaillierter, aber auch da eben, das ist eher jetzt eine Empfehlung an den Präsidenten und der Präsident Rubiales muss es am Montag dann der Junta Directiva, sozusagen dem Verwaltungsrat nochmal vorstellen, da muss es noch abgesegnet werden und wenn das abgesegnet wird, wovon man ausgehen kann, wäre dann gleich am Montag die Amtseinführung 12.30 Uhr, also auch da, so viel Bürokratie kenne ich ja nur von den Deutschen, macht doch, ja, es ist fix oder macht heute noch eure Verwaltungsratssitzung, notfalls über Skype, was auch ja. Fand ich ein bisschen komisch.
Passt aber trotzdem irgendwie ein bisschen zu Spanien. Die sind ja auch sehr bürokratisch oder korinthenkackerisch bürokratisch unterwegs. In dem Moment, wo es der Verband aber offiziell tweetet, weißt du ja, dass er offiziell ist. Da muss halt nur noch irgendwo eine Signatur drunter von irgendwelchen Johnnies in irgendwelchen Ämtern und ein Stempel drauf und dann, ne? Und das ist halt erst Montag, weil die arbeiten halt jetzt nicht mehr. Keine Ahnung, aber im Endeffekt in dem Moment.
Donnerstag, da ist eine Feuerwehr.
Aber in dem Moment, ne, wo das öffentlich getweetet wird oder auf Social Media kommuniziert wird, dann ist es ja offiziell. Finde ich auch interessant, weil im Endeffekt macht der RFEF ja nichts anderes, als den eingeschlagenen Weg trotzdem, wenn auch mit einem anderen Trainer, aber trotzdem weiterzugehen, indem man sagt, wir haben viele junge Spieler, ne, die Pedris und Pinos und Ferran Torres, vergisst man immer, dass der auch noch sehr jung ist, dieser Welt. Und jetzt kommt der U21-Coach, der auch viele von denen natürlich oder einige gecoacht hat und der eben auch eher Luis Enrique nahestehen soll. Also es ist kein kompletter Umbruch, sondern quasi eine Weiterführung, nur mit einem anderen Trainer an der Spitze. Finde ich ja interessant, denn die andere Option, die ja diskutiert wurde in den Medien, ist ja der Umbruch. Da war ja der Name Marcelinho genannt. Also der ist ja vereinslos, war ja zuletzt bei Athletic Bilbao. Und das wäre ja eher ein richtiger Umbruch gewesen, weil er als Coach ja ganz anders spielen lässt. Also viel weniger Ballbesitz. Er spielt ja lieber auf Konter, abwarten und dann Umschaltspiel. Also das war ja wirklich ein Bruch mit dem Spielstil der Spanier gewesen. Und deswegen finde ich die Einstellung trotzdem, ob sie gut ist, gut, das zeigt natürlich die Zukunft, aber zumindest folgerichtig und logisch, dass man sagt, man möchte den eingeschlagenen Weg, nämlich Ballbesitz, viele junge Spieler, wir spielen aktiv Fußball, wir suchen, ne, wir wollen mit Ball agieren, all das, wofür Spanien ja steht. Wir wollen das weitergehen, nur eben mit einem anderen Mann an der Spitze. Und ich, deswegen finde ich die Lösung nicht schlecht, ob sie jetzt natürlich funktioniert, also ob er, ne, das U21 ist das eine, da hat er ja auch Erfolge, ich meine, war
EM 2019.
Genau, die hat er gewonnen. Ja. Ob er jetzt natürlich da wirklich der richtige Mann ist und sie in eine erfolgreiche Zukunft führen wird, das bleibt abzuwarten. Aber zumindest ist es eine logische Anstellung, wie ich finde.
Ja, es ist die interne Lösung. Er kommt aus dem eigenen Haus, arbeitet ja schon seit 2013 beim Verband, hat da verschiedene U-Nationalmannschaften trainiert, auch letztes Jahr die Olympiamannschaft, jetzt bei der U21 eben hat er 2019 die EM gewonnen, 2015 hat er die U19 EM gewonnen, also er kennt den Verband, die Mitarbeiter, er kennt auch eben viele Spieler, also die früher schon unter ihm gespielt haben, jetzt in der A-Nationalmannschaft sind oder was jetzt in der Zukunft noch nachkommen könnte, das ist, glaube ich, so ein großes Pro-Argument, dass er nicht groß sich neu umschauen muss wie ein Marcelino vielleicht. Und er ist da auch, Luis de la Fuente geht dann einen ähnlichen Weg oder ist vergleichbar zu Julien Lopetegui. Der kam auch damals aus von der U-Nationalmannschaft und war ja durchaus eigentlich, hatte eine sehr erfolgreiche Zeit mit Spanien. Ich glaube, perfekte Qualifikationsphase. Wie es dann geendet ist, das war eine andere Sache vor der WM 2018, aber da eben scheint auch das Vertrauen eben in dem eigenen Trainer-Nachwuchs mehr oder weniger da zu sein. Jetzt ist das kein junger Hüpfer mehr, der ist 61 Jahre alt, aber eben kennt da viele Spieler. Deswegen finde ich das auch schon mal interessant. Und ja, das dürfte dann eben am Montag offiziell alles über die Bühne gehen und er dann eben dort auch dann vorgestellt, präsentiert werden. Wie die U21 gespielt hat, keine Ahnung, aber ich glaube, dass dort eben auch, wie du sagst, das Thema Umbruch weiter fortgeführt werden soll. Hängt natürlich auch davon ab, was machen Alba, Busquets, Azpilicueta und Co., machen sie Platz. Aber auch da, glaube ich, hatten Brahim öfter mal ganz gute Spiele gezeigt bei der U21 und so weiter. Ja, wird sich zeigen, was Luis de la Fuente da mit Spanien hinbekommt.
Also wie gesagt, ich find's gut, den eingeschlagenen Weg, denn sie haben viele Sachen sehr, sehr gut gemacht. Am Ende kannst du natürlich, also bei dem Spiel gegen Marokko gibt es ja schon viel zu kritisieren und man sollte nicht vergessen, ich glaube, ich habe es immer wieder hier oder im Talk and Tips Podcast angesprochen, dass sie solche Spiele trotzdem unter Luis Enrique immer drin hatten. Wenn sich eine Mannschaft komplett hinten reinstellt und wirklich als Einheit agiert und laufstark ist und die Räume zumacht, dann ist das nicht selten vorgekommen, dass den Spaniern wenig eingefallen ist. Das gab es in der WM-Quali, das gab es in der EM.
Auch die Schweiz hatte doch letztens auch, glaube ich, so gewonnen.
Genau, ja, zu Hause in der Nations League, glaube ich, gegen die Schweiz unter anderem zu Hause verloren. Sie hatten sich gegen Georgien auswärts monsterschwer getan, lagen hinten, Siegtreffer Olmo in der 94. Wirklich fast mit dem Schlusspfiff. Es gab wirklich immer wieder solche Spiele, wo sie genau so gespielt oder genauso, ne, sehr, sehr oft ähnlich gespielt haben wie gegen Marokko. Viel Ball, unfassbar wenig Ideen, unfassbar wenig Durchschlagskraft und am Ende ab und zu gab es dann 1-1, ab und zu haben sie irgendwie mit Ach und Krach 1-0 gewonnen. Also aber auch solche Spiele hatten sie einfach drin, deswegen so überraschend gab es da für mich eben doch nicht, aber du würdest ja trotzdem natürlich denken, dass man irgendwann einen Schlüssel findet, solche Gegner zu knacken. Vor allem, wenn es ein Spiel 120 Minuten geht. Von daher war ich schon, wie gesagt, auch von der Art und Weise enttäuscht und dementsprechend bin ich dann auch natürlich, weil da landest du ja beim Trainer, auch von Luis Enrique enttäuscht, dass er quasi der Mannschaft keinen Schlüssel mitgeben konnte, keine Ideen, keine taktischen Anweisungen, über 120 Minuten diese Marokkaner zu knacken.
Keine Linien durchbrochen, das, keine Tiefenläufe.
Beispielsweise eine Sache, die mich wirklich gestört hat, die mir aufgefallen ist, auf die ich geachtet habe, ist, dass Jordi Alba nie hinterlaufen hat. Aus irgendeinem Grund hat er den defensiven Linksverteidiger gegeben, der er ja nicht ist und das ist ja nicht seine...
In Costa Rica war das anders.
Genau, und das ist ja nicht seine Stärke. Seine Stärke ist das Hinterlaufen und wenn du eine Mannschaft hast, die vor allem die Mitte zumacht, dann kannst du die ja nur über die Außen knacken und wie? Naja, indem du das Spiel kurzzeitig in die Mitte verlagerst und dann hinterläuft Jordi Alba, sein typischer Lauf, den er mit Messi ja immer gemacht hat, dann kommt der Vertikalpass auf ihn und er macht dann den Cutback oder die Flanke. Gegen Deutschland ist so das Tor gefallen übrigens, falls du dich erinnerst, genau durch diesen Lauf und das ist seit 10 Jahren macht er das bei Barca und Luis Enrique kennt ihn ja wie kein anderer, hat ihn ja bei Barca gecoacht.
Und die drei im Mittelfeld kennen ihn auch.
Umso erstaunlicher, ich habe das wirklich beobachtet, dass er das nicht gemacht hat und nicht, weil er nicht wollte, ich bin mir sicher, das war eine Anweisung, weil Jordi Alba will immer hinterlaufen. Das ist sein Spielstil. Er war immer hinten drin und hat so einen Defensiv, also wie wenn du Gnacho quasi als Rechtsverteidiger bei Real Madrid aufstellst, ne? So einen Innenverteidiger auf außen, so ein bisschen. Und da sind wir dann wirklich beim Trainer, denn das ist ein taktisches Mittel, das er nicht umsetzt oder das er umgesetzt haben will, nämlich halt eine Position von Luis Enrique. Und das ist dann einfach falsch und enttäuschend für mich. Also von daher hat er auch, wie ich finde, taktische Mängel, taktische Schwächen, zumindest gegen Marokko an den Tag gelegt. Muss er sich vorwerfen lassen.
Ja, über De La Fuente können wir jetzt eben nicht allzu viel reden. Ich hatte nur eben auch interessant gefunden, als die Marke heute Nacht ihren Bericht gebracht hat, war eben schon De La Fuente der Hauptkandidat, aber eben auch Marcelino wurde genannt, wie du ja auch gesagt hattest. Und wer es immer noch nicht, wem Marcelino immer noch nicht sagt, der hat ja mit Valencia damals die Copa gewonnen gegen Barca, die Supercopa mit Bilbao geholt und dann eben noch die anderen beiden Finals verloren, viele Aufstiege gefeiert. Und ich könnte mir fast ein bisschen vorstellen, also ich habe ja großen Respekt vor Marcelino, könnte mir irgendwo auch mal vielleicht mal bei Real Madrid vorstellen, auch wenn das jetzt bei Athletic Club, er ist ja ein bisschen selbst gegangen, hat irgendwie keine Entwicklung gesehen, war auch kein allzu guter Fußball oder nicht so gut, wie es jetzt Valverde zeigt. Egal, mein Take ist fast ein bisschen, dass man ihn noch nicht verheizen will, Marcelino, weil ja Spanien bis immer noch um die WM 2030 buhlt. Das ist noch lange nicht fix, dass sie das Turnier bekommen, klar, aber vielleicht jetzt noch ein paar Jahre mit De La Fuente was aufbauen, die jungen Spieler rankriegen, das vielleicht dann Marcelino in Zukunft mal. Ja, dann hören wir das vielleicht in 4 oder 6 Jahren, kann ich dann sagen, ha, ich hab's ja gesagt, aber das ist mir nur so ein bisschen eingefallen.
Das ist sehr weit weg. Sehr weit weg, sehr viel Zukunftsmusik. Nee, wie gesagt, ich hätte es nicht so gut gefunden, wenn Marcelino kommt, weil komplett anderer Spielstil, anderer Coach und dann machst du einen radikalen Bruch und das wäre für mich nicht das Richtige. Denn die Mannschaft hat ja gezeigt bei der EM unter anderem, dass sie auf dem richtigen Weg ist. Du hast halt auch sehr viele junge Spieler, das darfst du auch nicht vergessen. Man sollte es immer wieder nochmal sich vor Augen führen, dass Gavi und Pedri, die zwei Achter, die das Herzstück des Spiels sind, einfach 18 und 19 sind. Oder 18 und 20, ich glaube 20 ist er geworden, Pedri, bin mir gar nicht mehr sicher. Also einfach Teenager, Kinder noch nach wie vor. Und die sind das Herzstück und der Maschinenraum dieser Mannschaft. Ja, das ist doch klar, dass die nicht alle 3 Tage 150% Leistung bringen können, indem sie ständig Assists und Tore. Also da wird auch viel verlangt von Teenagern. Bei Barca übrigens natürlich das Gleiche, ne? Dass das Spiel von Barca mittlerweile fast schon steht und fällt mit nicht nur mit den Toren von Lewandowski, sondern mit den Ideen von Pedri bei einem 19-20-Jährigen, das ist ja Wahnsinn. Von daher, dann ist ja logisch, dass du auch mal Schwankungen drin hast. Pedri übrigens auch eine, ich will jetzt nicht sagen Enttäuschung, aber hatte ich mir mehr erwartet bei der WM. Da war, ich weiß jetzt nicht, ob es an seiner Rolle lag oder an ihm oder an den taktischen Fesseln von Luis Enrique, so nenne ich es mal, aber er war sehr, sehr zurückhaltend. Ich habe eine Statistik gelesen, dass er irgendwie 3 Ballberührungen bei der kompletten WM im gegnerischen Strafraum noch hatte. Also nicht vor vorstößt. Ja, aber er ist ja auch gar nicht in die Räume rein, sondern er hat wirklich diese Koke-Rolle quasi gespielt, diese Großrolle. Ne? Eher im 6er-8er-Raum die Bälle einfach nur weiterleiten und da die Position halten, statt vorzuschieben. Ja. Und bei Barca macht er ja genau das Gegenteil. Da wird er ja immer torgefährlich und da will ja Xavi, dass er am 16er auftaucht, Ball annimmt, weiterleitet, Doppelpass, Torabschluss, auch in den 16er reingeht. Und das hat aber Spanien nicht gemacht. Also auch da bin ich dann bei der Frage, ob das taktisch so immer klug war auf seine Spieler bezogen bei Luis Enrique. Und wie gesagt, Marokko, das war echt enttäuschend. Ja, aber lange Rede, langer Sinn. Ich finde es trotzdem gut, dass in Luis de la Fuente jemand kommt, der quasi das Angefangene weiterentwickeln soll und zu, weiterführen soll und nicht ein radikaler Schnitt ist.
Ja, und jetzt eben wieder die interne Lösung, wie es schon öfter war bei Spanien, wie gesagt, Lopetegui, das hatte damals Erfolg. Unser Patron Hector Balaguer hat uns noch darauf hingewiesen oder hatte jetzt geschrieben, von wegen De La Fuente ist Iñaki Saez 2.0. Muss man zurückblicken, das war damals die Zeit 2002. Damals hat der nach enttäuschender WM Spanien übernommen und dann eben 2004 bei dem Turnier gab es dann auch das Vorrunden aus von Spanien. Also auch da hat man gedacht, so, ah ja, der kennt den Laden und er kennt alle und so weiter von der U-Nationalmannschaft. Damals war das nicht so viel versprechen. Bei Lopetegui hat es mehr oder weniger geklappt und jetzt sind wir gespannt, was da aus Luis de la Fuente wird. Hast du noch was zum Abschluss? Fällt dir noch was ein? Ich hatte sonst nur noch ein anderes kleines Mini-Thema.
Ich habe noch was, weil ich will auch in die Zukunft blicken. Oh. Ich habe es nämlich getweetet und ich will es hier öffentlich auch nochmal sagen. Weißt du, wo mir Luis Enrique grundsätzlich gefallen würde oder wo ich ihn interessant fände? Grundsätzlich halte ich super viel von ihm als Trainer. Also nochmal, Marokko-Spiel, es ist ja auch nur ein Spiel. Du kannst ja nicht einen Trainer bewerten anhand eines Spiels, indem du einen Abwehrriegel, der grandiose Arbeit machst, nicht knackt. Mhm. Ne? Also deswegen, es ist schon auch hart. Gleiches bei Hansi Flick ja auch. Ne? Wenn du den jetzt entlassen hättest, warum? Weil sie 15 Minuten gegen Japan gepennt haben, sind sie ja effektiv dann ausgeschieden. Ne? Wenn du die 15 Minuten nicht gepennt hättest, wärst du weiter so. Dann direkt einen Trainer lassen, ist hart. Also dieses eine Spiel lief suboptimal, trotzdem bist du ja nur im Elfmeterschießen ausgeschieden, trotzdem heißt es ja nicht, dass es ein schwacher Trainer. Ich halte super viel von Luis Enrique. Ich habe viele internationale Journalisten in meiner Timeline, die während der WM so in der Gruppenphase und auch davor geschrieben haben, Luis Enrique ist womöglich der beste Trainer, der da bei dieser WM im Einsatz ist. Also sehr viel Lob. Klar, jetzt liest sich das nicht mehr so nach Marokko, ne? Aber fachlich hält, glaube ich, die Weltöffentlichkeit viel von ihm. Von daher wird er einen Top-Job bekommen und darauf wollte ich jetzt hinleiten. Ja. Einen Top-Job, den ich...
Muss aber erstmal gehen.
Genau, den ich interessant fände für ihn und aber vor allem aus Vereinssicht. Wer? Der Trainerposten bei Atletico Madrid. Ich finde, da würde er so gut hinpassen für den Verein, für Atletico. Wir hatten es ja mehrfach in unserem Podcast. Wir sind beide der Meinung, das hat sich erschöpft mit Cholo Simeone.
Zyklus vorbei.
Das geht maximal bleibt es gleich. Also irgendwie mit Ach und Krach Dritter, Vierter werden regelmäßig in der Champions League. Du enttäuscht international. Mehr ist nicht mehr drin. Der Höhepunkt ist längst überschritten. Es geht maximal, ne? Noch bleibt es gleich, aber besser wird es auf keinen Fall. Es wird ja eher schlechter, wie ich finde, von Jahr zu Jahr fast schon. Das hat sich einfach erschöpft. Ich finde, Atletico bräuchte frisches Blut auf der Trainerbank. So viele passen da auch nicht hin. Und ein Trainer, der finde ich super interessant wäre als neuer Coach, wäre Luis Enrique.
Ja, sowohl Aggressivität könnte er mitbringen, als auch vielleicht das Spiel neu anheben mit dem Spielermaterial besser spielen. Ich meine, wie gut Felix sein kann, sieht man ja bei der EM, der WM. Nur irgendwie Simeone kriegt die nicht hin. Ich glaube, Luis Enrique hat jetzt keinen Druck, wird jetzt erstmal sich das gemütlich anschauen. Ich könnte mir vorstellen, dass Simeone trotzdem nochmal verlängert. Das ist ja auch das Gerücht. Aber wie wir oft sagen, Simeone kann nur selbst gehen. Das könnte dann trotzdem irgendwie im Sommer passieren, wenn er merkt, irgendwie, nur Platz 5, Platz 4, was auch immer, dass er dann drauf wartet. Ich sehe jetzt Luis Enrique Martinez auch noch nicht irgendwie in der Premier League coachen. Also ich glaube schon, der hat Geduld, lauert auf das nächste Top-Angebot, idealerweise aus Spanien, ob es dann wieder Barca ist oder Atletico, why not? Das ist ein näheres Zukunftstake als jetzt mein Marcelino-Sache.
Ist ja natürlich die Frage, würde er in einer Liga coachen wollen, in der Barca spielt? Ne? Ist ja trotzdem sein Barca. Keine Ahnung. Ich bin mir sicher, da geht jetzt erstmal ein halbes Jahr Radfahren. Ne? Er liebt sein Biken und hat da sowieso keinen Druck. Aber grundsätzlich gesprochen, Atletico braucht frisches Blut auf der Trainerbank. Sie brauchen einen Trainer, der aktiveren Fußball spielen lässt. Dieser Kader ist für uns vergangenes Jahr, vergangene Saison der beste Kader der Ligas gewesen und was sie daraus machen, ist einfach enttäuschend. Viel zu oft mauern sie sich hinten rein, weil sie immer noch diese Underdog-Rolle von 2013, 2014, 2015 spielen. Die sind sie nicht mehr. Sie haben grandiose Fußballer mit Griezmann, mit Felix, mit Carrasco. Das sind Fußballer, die den Ball wollen. Auch Rodrigo de Paul, der kann natürlich beides, aber...
Spielt so geil auf einmal bei der WM, was ist da los?
Na, und deswegen ein Trainer, der mehr aktiven Fußball spielen ist, der hat trotzdem diesen Biss, diese Gier, diese Laufstärke, diesen Enthusiasmus mit in die Mannschaft bringt, das kann Luis Enrique alles. Das wäre ein toller, sehr interessanter Fit. Ob jetzt der Verein das so sieht oder ob Luis Enrique das so sieht, weiß ich nicht, aber aus meiner Sicht, wenn ich Atletico bin, rufe ich ihn an und frage, du, könntest du dir im Sommer vorstellen?
So. Wart mal noch ein halbes Jahr.
Ja, das wäre mein Tipp. Nicht, dass ich will, dass es so kommt, weil für Barca und für wäre das keine so gute Nachricht, auch keine so schöne, weil er ist ein Top-Coach für mich und Atletico wird definitiv unter Luis Enrique wirklich nochmal 2-3 Stufen nach oben klettern. Aber genau das ist das, was Atletico meiner Meinung nach benötigt.
Ja, hier habt ihr es bei Tiki-Taka zuerst gehört, das ist nicht so unwahrscheinlich. Jo. Zum Abschluss habe ich nur noch eine kleine Detailsache, was anderes. Wir hatten schon in unserer letzten Folge das Thema hier Spotify Wrapped. Ich weiß, Madridistas, wir kennen Spotify nicht mehr. Viele haben uns ja ihre Screenshots geschickt und da hatten wir bisher unseren Kumpel Mixel, der die meisten Minuten Tiki-Taka gehört hatte, 2343 Minuten. Und es gibt einen neuen Führenden, Thomas aus Wien hat uns geschrieben, den Screenshot geschickt. 2657 Minuten hat er Tiki-Taka diesem Jahr gehört. Ja, Hut ab, Thomas. Das ist, ich weiß nicht, ob dir die Ohren da immer bluten, aber hoffentlich wachsen eher Blüten raus. Der andere Max, unser Atletico-Experte, hat uns auch geschrieben, bei ihm sind wir auf Platz 1 vor dem, Achtung, 1Live Bratwurst und Baklava-Podcast und dann vor seinem eigenen Podcast, der heißt Calcio, der Podcast über irgendwie italienischen Fußball und so weiter. Auch interessant, weil Max hört sich das immer noch selbst an, so seine Folgen, um irgendwie Fehler zu finden, aber hörst du dir
Tiki-Taka nochmal an? Könnte ich ja gar nicht, ich kann mir noch nicht jedes Mal ich höre ja eh schon eine Stunde dein Gelaber
hier. Schmarri.
Und dein Schmarri, wie der Frank gesagt. Und dann nochmal das Gleiche nochmal anhören. Da wird ja Wahnsinn. Also ich höre manchmal rein, um die Qualität zu testen, vor allem am Anfang oder wenn ich die, meistens baust ja du die Folgen zusammen, manchmal ja aber auch ich, ob das passt von den Übergängen, ne? Ist der Jingle richtig eingebaut, ist da der, wenn jemand oder zu Wort kommt.
Die Stadionaufnahmen.
Genau, ob das passt, aber niemals im Leben würde ich mir hier eine Stunde von unserem Gelaber nochmal anhören, nachdem ich es ja eh schon bespreche hier. Also nee. Also Hut ab vor Max, dass er das machen kann und machen möchte, aber boah, für mich wäre das nichts. Aber natürlich tolle Sache, dass wir von dem einen oder anderen nicht nur häufig und oft und regelmäßig gehört werden, sondern auch auf Platz 1 bei Spotify sind. Ja. Also großes Gracias an dieser Stelle.
So ist es, feine Sache. Danke nochmal an Max, an Thomas, an all die anderen, die uns auch Screenshots geschickt haben und geteilt haben via Social Media. Und ja, das war dann soweit unser Nationalmannschafts-Quickie nach diesem Alarm in Deutschland, Spanien und Co. Mal gucken, wann es den nächsten Alarm gibt. Wir wollten ja so vielleicht nach dem Finale spätestens nochmal aufnehmen. Prognose jetzt, bleibt dabei, Frankreich-Brasilien im Finale, oder? Meinst du Argentinien-England? Oder? Portugal ist jetzt auch
Besten Offensivfußball mit den besten Einzelkönnern und der besten auch, ne, der Qualität im letzten Drittel war Brasilien und Frankreich. Heißt nicht, dass es dazu kommen muss, der Fußball ist unberechenbar, aber von dem, was man bisher gesehen hat, sind das die offensivstärksten Mannschaften mit der meisten Wucht und die einfach Qualität haben ohne Ende. Aber muss man abwarten, also Viertelfinale, ganz ehrlich, das sind ja fast ausnahmslos knackige Partien, also Brasilien, Kroatien, klar, sollte schwer werden, aber trotzdem ja machbar für Brasilien. Ja. Die anderen Dinge, also England, Frankreich ist ein 50-50-Ding. Also mich würde es kein Stück wundern, wenn England weiterkommt. Von daher.
Land Argentinien bin ich auch sehr gespannt.
Ist auch 50-50. Da tippe ich übrigens sogar Elfmeterschießen. Gab es ja bei der WM, was war es, 14? Ja. Im Halbfinale.
Auch Halbfinale.
Da war es Elfmeterschießen und genau das gleiche erwarte ich jetzt auch. Hoffentlich natürlich wieder mit einem besseren Ende für die Argentinier, aber das ist mein Tipp für dieses Spiel. Ansonsten sehr enge Spiele, also schwer zu prognostizieren, aber nicht auf Brasilien setzen, fällt einem schwer nach dem, was man gesehen hat. Ne?
Und wie die auch feiern und zusammen als Einheit, was da für eine Chemie, auch mit der Stimmung im Stadion, die alle im Pelé noch, und das ist schon was ganz Besonderes, was da, glaube ich, nicht nur entstanden ist, sondern da weiter noch wächst und die bleiben irgendwie der Top-Favorit. Gut, Herrschaften, ich wollte mich ja eigentlich für das Einschalten bedanken, aber jetzt kam tatsächlich noch unfassbar eine Breaking News aus Spanien, also Alarm geht weiter, denn wir haben euch in dieser Folge den Sportdirektor José Francisco Molina kurz vorgestellt. Ihr könnt den Namen sofort streichen, denn wie Verband RFEF vorhin noch bekannt gegeben hat, ist der jetzt auch Geschichte. Sein Vertrag läuft im Januar 23 aus. Er wird nicht weitermachen, neuer als Sportdirektor. Dafür kommt jetzt Albert Luque, das ist ein 44-jähriger ehemaliger Spieler. Der wird jetzt der neue Nationalmannschaftsdirektor. Also Albert Luque, den Namen müsst ihr euch jetzt merken und mal gucken, was jetzt doch noch alles irgendwie passiert, bis wir die Folge endlich mal online haben. Wahnsinn. Alarm, Alarm in Spanien. Bis dann. Ciao.